Die zweite Form des Wahnsinns und ihre Verhältnis zur Wahrheit ist die Krankheit. Bei Platon hat der Wahnsinn die Bedeutung, dass Krankheit als eine Möglichkeit zu heilen gesehen werden kann. Auch im Hinblick auf die damaligen Möglichkeiten, die gegeben waren. Besessenheit war bekannt. Und wie in vielen Kulturen gab es die Versuche, das, was Besessenheit zum Ausdruck bringt, fassbar zu machen. Also psychische Krankheiten sind sehr stark abhängig von der jeweiligen Kultur und wie sie gesehen werden. Und es ist aus der heutigen Sicht sicherlich schwierig zu rekonstruieren, was das zur Zeit Platons ganz genau gewesen ist. Aber was ist überhaupt ein Wahn, wenn wir jetzt schon von Wahnsinn sprechen? Der pathologisch echte Wahn hat folgende Merkmale. Die Irrealität des Wahninhaltes, das heißt, das subjektiv Erlebte ist nicht mit der objektiven Realität in Einstimmung zu bringen. Das zweite ist, es ist unkorrigierbar. Das heißt, der Wahninhalt ist durch kein Argument zu korrigieren. Und das dritte ist die Unwiderlegbarkeit. Er ist durch keinen vorgelegten Beweis sozusagen ins Schwanken zu bringen. Karl Jaspers, der ja Philosoph und Psychiater war, hat eben diese drei Wahnkriterien der subjektiven Gewissheit, der Unkorrigierbarkeit durch Erfahrung und zwingende Schlüsse und die Unmöglichkeit des Inhalts herausgearbeitet als Definition. Und wir können viele, ich glaube, es gibt bei Nietzsche auch ein Zitat, der Wahn ist so unter den Einzelnen sehr selten und bei den Völkern die Regel. Wir können vieles, was wir heute in den Medien oder was uns präsentiert wird, sehr oft unter diese Wahnkriterien subsumieren. Erst in den letzten Jahren, also man muss sich die Zeit des Wahnsinns und seine Entwicklung anschauen, erst in den letzten Jahren war es überhaupt möglich, wirksame Medikamente zu entwickeln, um Menschen mit schweren Psychosen überhaupt helfen und sie stabilisieren zu können. Es war früher ein endloses Leiden. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man versucht hat, das irgendwie greifbar zu machen. Also das Irrationale auch jetzt im Krankheitsbereich wird als Abwesenheit des Rationalen definiert. Philosophie kann Phänomene, die wir heute in psychotischen Zuständen beobachten können, deuten. Wie etwa, was sind Zeitgitterstörungen in der Demenz, dass Menschen nicht mehr wissen, wann es ist, heute ist. Dass optische oder akustische Halluzinationen, Angstzustände beschreibbar werden. Und in all diesen Fällen ist natürlich eine medizinische Abklärung ganz, ganz wichtig. Philosophie versucht eben auch, nicht erst seit Kant, sondern das gibt es auch schon bei Aristoteles, das, was Realität ist, durch gewisse Kategorien zu definieren, durch gewisse Denkbestimmungen. Das führt uns dann zu der Frage, was ist innere Realität? Das ist heute auch schon im Hinblick auf Wahrheit. Was ist meine innere Wahrheit angesprochen worden? Was ist äußere Realität? Wie kann ich die bestimmen, quantifizieren? Ja. Ekstatische Erfahrungen können eine unglaublich intensive Empfindung auslösen und können ein ganz, ganz anderes Realitätsempfinden zur Folge haben und deshalb auch den Alltag bestimmen. Realität ist, um das jetzt mit Hegel zu sagen, eine Qualität mit einer Negation. Hat einen Modus, das heißt, sie ist entweder möglich oder notwendig. Die Frage ist, ob etwas objektiv real ist, als Gegenstand, oder sekundär eine bestimmte Qualität hat, grau, weiß, oder meine subjektive Empfindung dazu, spüre ich jetzt gerade, wenn ich es berühre. Ihr spürt es gerade nicht, weil das mache nur ich, also es ist meine Empfindung. Ist es temporär, wie jetzt gerade und es ist vorbei, oder ist es kontinuierlich, es geht nicht mehr weg. Und die Kontinuität von so einer Realitätserfahrung ist wichtig. Zum Beispiel, dass ihr jetzt spürt, dass ihr mit eurem Hintern auf dem Sessel sitzt. Daran habt ihr jetzt nicht gedacht, bevor ich es gesagt habe. jetzt denkt sie daran. Auch das ist etwas, worauf konzentriere ich mich? Was ist für mich wichtig? Und all das kann im Wahnsinn anders sein. Da gibt es die sogenannte Hyperrealität. Plötzlich hat alles Sinn. Die Anzahl der Streifen von diesen Holzgeschichten, wenn man das durchzählt, das sagt man was. Das sind 4 Türen, das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Ja, alles hängt mit allem zusammen. Die Mystiker, die nach dem All-Einen gestrebt sind, ja, die Coincidentia Oppositorum bei Nikolaus von Cues und bei all den schamanischen Geschichten, die da versuchen, dieses Holistische erfahrbar und spürbar zu machen, geht es um eine Hyperrealität. Plötzlich hat alles Sinn. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die Hyporealität. Nichts hängt zusammen. Alles zerfließt. Omnipräsenter Zweifel. Ich kann mich an nichts festhalten. Rahmenerzählungen lösen sich auf. Die Welt ist zersprungen und zerstört. Es gibt keine Sicherheiten mehr. Denken wir an Kriegserfahrungen, denken wir an Missbrauchserfahrungen, denken wir an PTSD und wie das alles heißt. Übrigens, intelligente Menschen laufen eher Gefahr, wahnsinnig zu werden. Vor allem in ihrem ganz besonderen Streben danach, die Wahrheit zu erkunden. Denken wir an Gödel, einer der wichtigsten Mathematiker, der ist verhungert, als seine Frau gestorben ist, weil nur sie durfte ihm das Essen bereiten, weil er einen Verfolgungswahn hatte, dass man ihn vergiften will. Der ist verhungert. Also diese existenziellen Fragen, jetzt im Hinblick auf den Wahnsinn als Krankheit, als physiologische Phänomen, diesen existenziellen Fragen nähert sich natürlich auch die Philosophie an und versucht Rahmen abzustecken, versucht aber auch über Grenzüberschreitungen Unmögliches denkbar zu machen. Denken wir an die Meditationen bei Descartes. Ja, ich kann von allem abstrahieren, von meinem Körper, von meinem Spüren, von meinem Empfinden. An einem kann ich nicht. Und das ist eben das Cogito, das heißt, dass ich denke, davon kann ich nicht abstrahieren. Das heißt, war immer der Versuch, diese Grenze zu erfahren und vielleicht auch zu überschreiten. Aber was ist das Innere? Ja? Wittgenstein schreibt in seinen Sammlungen über die Gewissheit, habe ich Sand in mir? Woher will ich das wissen? Als Kind habe ich manchmal geglaubt, ich bin ein Roboter. Ja? So wie das funktioniert, ich bin bestimmt ein Roboter. Bis ich mich geschnitten habe, dann habe ich gesehen, ich bin kein Roboter. Und der Wahnsinnige bleibt aber in dieser Empfindung und in dieser absoluten Erkenntnis, dass dem so ist, stecken. Er kommt dort nicht mehr heraus. Sehr stark, ich denke jetzt an Merleau-Ponty, war im phänomenologischen Ansatz, nachdem ja Philosophen und Philosophinnen bekanntlich Menschen sind, die ihren Körper nur dazu haben, damit ihr Gehirn durch die Gegend getragen wird, hat sich Merleau-Ponty sehr stark auf das Sinnliche, sozusagen auf die Möglichkeit der Erfahrung, der sinnlichen Erfahrung gestürzt. Das heißt, wie wir Raum wahrnehmen, wie wir Körper wahrnehmen. In der Psychologie gibt es ja die propriozeptive Wahrnehmung, das heißt meine Innenwahrnehmungen, dass er über diese 5 Sinne weit hinausgeht. Also da gibt es schon Versuche, sich da heranzuarbeiten. Jetzt haben wir schon wieder den Nietzsche, ich impfe euch mit dem Wahnsinn. Hat auch was mit dem psychologischen Herangehen zu tun. Und Kant hat immer versucht, da dagegen zu arbeiten. Es gibt bei ihm eine schöne Metapher, wo er als philosophisches Bestreben das so charakterisiert, wir sind diejenigen, die Schutz suchen vor dem Ungrund. Wir suchen Schutz vor der Also wir wollen Stabilität gegen dieses offene, weite Meer, wo man nichts fassen kann, mit seinen Ungeheuern, von denen er sogar spricht. Also das Land des Verstandes bei Kant steht im Gegensatz zum offenen Meer aus Wahn und Blendwerk. Und das haben wir ja heute in dem anderen Vortrag auch schon gehört. So viel zu der Frage, wie sich die Philosophie zum Wahnsinn in der Krankheit verhält und den Möglichkeiten, daraus Wahrheit gewinnen zu können.